Das Software-Defined Vehicle. Kaum ein Begriff wird in der Automobilindustrie derzeit so häufig verwendet. Fast jeder OEM spricht über zentrale Architekturen, Over-the-Air-Updates, neue Software-Plattformen und digitale Funktionen, die über Jahre weiterentwickelt werden sollen. Aber genau hier beginnt die eigentliche Frage. Ist ein Fahrzeug schon Software-definiert, nur weil sehr viel Software drinsteckt? Oder entscheidet sich das SDV an einer ganz anderen Stelle, nämlich tief im Engineering?
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Eine neue Folge, was mich bewegt, eine Sonderfolge, ihr erkennt es am Veröffentlichungstag. Und das bedeutet, wir haben heute einen spannenden Interviewgast mit an Bord. Und gemeinsam spreche ich mit ihm heute über das Software-Defined Vehicle, aber eher weniger über das Software-Defined Vehicle selbst, sondern mehr über die Frage, wie ein OEM eigentlich richtig für das SDV-Zeitalter aufgestellt ist und welche Logik hinter dem Software-Defined Vehicle im Engineering stehen muss. Und dafür begrüße ich einen ausgewiesenen Experten zum Thema von unserem Partner der heutigen Folge. PTC ist nun der Senior Director Global Advisor Automotive. Bei mir Michele Del Mondo. Hallo Michele, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, servus. Schön, dass ich da sein kann.
Ich habe es gerade im Intro schon gesagt, Michele, es geht heute um das Software-Defined Vehicle, aber weniger vielleicht ums Fahrzeug selbst oder um die Techniken dahinter. Ich glaube auch, und da können wir vielleicht gleich ein bisschen drüber sprechen, vieles, was technologisch im Fahrzeug passiert, wird dann von inzwischen, würde ich sagen, vielen OEMs doch ganz gut beherrscht eigentlich. Aber die Frage ist ja so ein wenig, was brauchst du eigentlich dahinter, um als OEM wirklich für dieses Software-Defined-Zeitalter, nenne ich es mal, auch wirklich aufgestellt zu sein. Und vielleicht mal zum Start an dich, Michele, direkt mal so die grundlegende Frage, woran erkennst du denn, ob man wirklich ein Software-Defined-Vehicle im Feld hat oder einfach nur ein Fahrzeug mit sehr viel Software?
Das ist super Einstiegsfrage. Pascal, woran erkennt man das? Das Problem ist ja, fangen wir vielleicht damit an, es gibt ja keine Definition eines Software-Defined Vehicles. Ja, auch wenn alles reguliert ist und standardisiert, vor allem hier in Deutschland, ja. Das SDV ist ja so nicht definiert. Jeder hat ein bisschen eine andere Vorstellung, was ein SDV sein kann. Die Unterscheidung, die ich mache, ist, wenn man sich anschaut im Automotive, wie Autos entstehen, dann war das immer klassisch Entwicklung, Test, Freigabe. Und dann gab es diesen sogenannten SOP, Start of Production. Ne, da war alles fix, alles fertig, das Auto wurde produziert. Ne. Jetzt kann ich natürlich ein Auto haben mit sehr, sehr viel Software, was ich zum Start of Production, sprich bei Auslieferung, dann bekomme. So, da würde ich jetzt behaupten, das ist jetzt einfach nur ein Software mit sehr, sehr viel, ein Fahrzeug mit sehr, sehr vielen Funktionen und Software, aber noch kein SDV. Ja. Ein SDV für mich, der Unterschied ist, wie entwickelt sich das Fahrzeug, nachdem es verkauft worden ist oder sagen wir mal produziert worden ist, eigentlich weiter? Also die Weiterentwicklung im Feld. Weil das eine ist ja nur eine OTA-Fähigkeit. Sprich, ich kann jetzt Software draufspielen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie weit kann ich tatsächlich Funktionen erweitern, Funktionen neu hinzufügen, so dass ich mein Auto im Prinzip immer wieder aktualisiert, mir aber auch dann vielleicht über einen Webshop auch neue Funktionen bereitstellt. Dann würde ich sagen, das ist schon mal relativ weit hin zu einem Software-Defined Vehicle. Aber das, was die meisten Konsumenten inklusive mir natürlich nicht sehen, ist, wie stellt denn der Hersteller sicher, dass genau diese Software-Updates nachweisbar sind? Ja. Also traceable, dass die wirklich sauber gegenüber dem TÜV, den sogenannten KBAs, dann tatsächlich auch Bestand haben. Ja, und das heißt A, kontinuierliche Weiterentwicklung, B, aber auch die Nachweisfähigkeit pro konfigurierten Fahrzeug. Du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt ein Fahrzeug kaufe, kann sein, dass der Nachbar genau die gleiche Konfiguration hat. Was man aber dann hat, ist, was passiert im Feld? Jetzt fällt mir ein, oh, ich brauche jetzt vielleicht noch ein automatisches Abblendlicht, was ich nicht konfiguriert hatte, kann ich mir runterladen, ja. Mein Auto wird aktualisiert. Von außen sehen die Fahrzeuge haargenau identisch aus. Nur, ich habe meins aktualisiert, er seins noch nicht. Das heißt, auf diese Fähigkeit, diese Konfiguration auf, ich würde es jetzt mal nehmen, VIN-Nummer, also Vehicle Identification Nummer basierend, nachzuweisen. Das wäre, ich sag mal, tatsächlich, wo ich sagen würde, das ist ein Software-Defined Vehicle. Mhm.
Wir kommen heute natürlich noch im Laufe des Gesprächs auch ein wenig zu genau diesem Thema, nämlich Variantenvielfalt, Komplexität, am Ende aber natürlich auch Traceability, Nachvollziehbarkeit. Aber wenn wir zum Start nochmal so ein bisschen dabei bleiben, den Ist-Zustand so ein wenig zu versuchen zu skizzieren, nämlich da, wo vielleicht das Software-Defined Vehicle, wo der Anspruch auf die Wirklichkeit trifft, auf die Realität. Und du hast nämlich schon so einen schönen Satz gesagt, auch so im Vorgespräch, nämlich viele OEMs haben ein SDV eigentlich auf der Straße, aber einen Entwicklungsprozess aus dem letzten Jahrzehnt. Jetzt musst du es natürlich mitnehmen und sagen, ja. Okay, was sind denn eigentlich die Entwicklungsprozesse? Was ist denn die Aufstellung im Engineering irgendwo, die Herangehensweise, die vielleicht über viele Jahrzehnte absolut etabliert ist, zu Recht etabliert ist, gut funktioniert? Man kann sicherlich unseren etablierten traditionellen Automobilherstellern nicht vorwerfen, nicht ausreichend etablierte Entwicklungsprozesse zu haben. Aber nimm uns doch mal mit, warum funktionieren denn genau diese traditionellen Prozesse jetzt in dieser SDV-Welt so eigentlich nicht mehr?
Warum funktionieren sie nicht? Klar, wenn man jetzt auf die OEM schaut, natürlich bringen die Fahrzeuge auf den Markt und in Anführungszeichen, sie funktionieren. Die Frage ist, funktionieren sie denn effizient und was muss sich eigentlich ändern? Ich hatte es teilweise in meiner ersten Antwort mit drin, und zwar: Der Standardentwicklungsprozess geht über das Anforderungsmanagement, dann schreibe ich das Lastenheft, ich mache eine Absicherung, ich mache eine Freigabe. Und was unumgänglich ist im Automobilbau, ist der sogenannte SOP, ne? Start of Production. Bis dahin wurde alles hinentwickelt, so sind auch die ganzen Prozesse etabliert. Und das hat auch funktioniert in einer Zeit, wo das Fahrzeug hardwaregetrieben war. Ja, man hat alles fertig gemacht, man hat das Fahrzeug so, wie es konfiguriert worden ist, vom Endconsumer gebaut und ausgeliefert. Und damit war aber auch Ende. So, was das SDV fundamental ändert, ist, dass es jetzt kein statisches Produkt mehr ist, sondern eigentlich ein dynamisches. Im Feld wird es aktualisiert, kriegt neue Funktionalitäten, neue Updates, im Prinzip ist genau das der Prozess, der neu gedacht werden muss. Und zwar, wie schaffe ich es, meine bisher 20, 30 Jahre alten Prozesse, die immer optimiert waren auf Start of Production, jetzt hin zu einem dynamischen Modell, wo das Fahrzeug, wo der SOP zwar ein Meilenstein ist, weil das Fahrzeug muss nach wie vor gebaut werden und man liefert das vielleicht mit einem Stand Software 2.1 aus, aber dieses Management des Fahrzeugs über den gesamten Lebenszyklus hinaus, inklusive aller Prozesse, Software-Update aktualisiert sich, Funktionen kommen dazu, dann stellt sich natürlich auch die Frage der Monetarisierung. Vorher war es ja so, wenn ich ein Auto verkauft habe zum Start of Production, ich formuliere es mal ganz platt, das Geld wurde überwiesen, das Fahrzeug wurde gekauft und damit war es zu Ende. Der Monetarisierungsprozess aus der OEM-Sicht. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, über oder nach dem Verkauf hinaus weiter noch Geld zu machen mit Software, mit Funktionen, die ich damit reinbringe. Das heißt, ich habe ein komplettes neues Businessmodell auch dahinter. Und ja. Diesen Switch hinzubekommen, zu sagen, mein Fahrzeug ist nicht fertig zum SOP, sondern mein Fahrzeug wird eigentlich nie so richtig fertig sein, wenn man das aus der Softwarewelt denkt, weil es ständig aktualisiert werden kann und muss. Das ist, glaube ich, der Switch, der bei den Entwicklungsingenieuren oder bei den Abteilungsleitern hier vollzogen werden muss.
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe gerade erst vor einigen Tagen mit Magnus Östberg von Mercedes gesprochen, dem Chief Software Officer. Ich habe ihm im Prinzip eine ähnliche Frage gestellt, nämlich was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Kunden, der vorher sein Fahrzeug konfiguriert hat und jetzt im Prinzip neue Funktionen dazu bucht? Und seine Antwort war im Prinzip, naja, eigentlich verändert sich vor allem der Zeitpunkt von bestimmten Aspekten der Konfiguration. Also der Kunde konfiguriert vielleicht die gleichen Dinge wie vorher, aber einige Dinge davon macht er vor dem Verkauf des Fahrzeugs und einige Dinge kann er später machen, kann sie auch ändern, kann sie vielleicht niemals das Häkchen setzen. Er muss sich also vorher gar nicht entscheiden, was er vielleicht braucht oder nicht braucht, sondern kann während der Nutzung sehen, welche Funktionen mir eigentlich fehlen, welche Funktionen fehlen mir nicht, welche brauche ich nicht, die ich vorher vielleicht trotzdem bekommen hätte. Ja? Und das ist natürlich eine einfache Antwort, weil uns einleuchtet, warum das für den Kunden vorteilhaft ist. Aber der Punkt ist ja jetzt, oder dein Punkt ist ja, dass viele Entwicklungsprozesse im Hintergrund dafür aber heute noch gar nicht ausgelegt sind. Wo ist denn, also wir haben jetzt verstanden, wo es herkommt, aber wo siehst du denn heute eigentlich den größten Bruch? Also wo ist denn im Engineering-Prozess eigentlich heute das größte Problem, vielleicht der größte Roadblock, warum das vielleicht heute auch noch nicht so gemacht wird, wie man es machen müsste, damit ein Fahrzeug tatsächlich dauerhaft weiterlebt, nenne ich es mal.
Wo entsteht der größte Bruch? Also tatsächlich ist es so, in der Praxis sehen wir viele Brüche, gerade in den Prozessen mit den ganzen Applikationen. Die Frage nach dem größten Bruch, wenn ich drüber nachdenke und mich entscheiden müsste, würde ich sagen, an sich zwischen dem Variantenmanagement und dem Test. Warum? Weil genau dieses, oder anders formuliert, die Requirements sind ja da. Ne? Das sind formal vorhanden. Tests werden logischerweise auch formal durchgeführt, Freigaben werden durchgeführt und auch formal erteilt. Was aber fehlt, denke ich, ist genau diese Freigabe oder diese Verbindung, wurde diese spezifische Variante, die sich der Pascal jetzt konfiguriert hat, auch tatsächlich getestet? Weil das weiß man ja im Vorfeld gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt diese, wie es Magnus Östberg gesagt hat, diese Möglichkeit habe zu variieren, mal früher zu konfigurieren, dann vielleicht nach dem Kauf, weil ich was vergessen habe, das sind alles tolle Optionen, aber die Frage ist, wie mache ich da diese Gültigkeit? Wie habe ich den Nachweis der Gültigkeit, dass ich alle mögliche Kombinatoren tatsächlich auch getestet habe? Ja? Weil in der Regel testet man eine Funktion, man gibt auch eine Funktion frei, aber hat man denn genau diese Funktion in der spezifischen Konfiguration, die der Pascal jetzt gemacht hat, tatsächlich auch freigegeben und getestet? Also es ist, glaube ich, dieser Bruch zwischen Variantenmanagement und Test. Was habe ich an Varianz und was davon habe ich tatsächlich getestet? Und wie kann ich das lückenlos nachweisen? Ich glaube, das ist tatsächlich der kritischste Punkt, wenn du mich fragst, wo der Bruch ist in der Praxis.
Klingt ja aber für mich jetzt fast ein bisschen wie eine Mammutaufgabe, weil wenn man sich das Ganze natürlich vorstellt, ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen moderne Fahrzeuge eine ganze Zeit lang natürlich auch aus einem Aspekt heraus diskutiert haben, dass eine Variantenvielfalt vielleicht sogar abnimmt. Das waren Diskussionen rund um, würde man vielleicht zum Beispiel hardware-seitig Ausstattungen eher minimieren, was die Variantenvielfalt angeht, um zu sagen, die klassische Überlegung wäre ja, es ist eigentlich günstiger, viele Fahrzeuge sehr hoch ausgestattet auszuliefern, um eine Variantenvielfalt zu vermeiden, hardware-seitig, aber ob eine bestimmte Hardware, du hast vorhin dann das Abblendlicht und so weiter angesprochen, bestimmte Sensorik, ob man sie dann am Ende nutzt, könnte man dann für Funktionen freischalten oder nicht. Und vermeintlich könnte man ja jetzt sagen, auf der einen Seite sehr stark vorherrschende Plattformlogik aktuell in der Automobilindustrie und auf der anderen Seite vielleicht auch eben diese Variantenvielfalt auch ein wenig einzudämmen. Ich glaube, ein Tesla Model S wüsste wahrscheinlich in deutlich weniger Varianten am Ende bekommen können als einen, ich sage jetzt einfach VW Golf, ja, oder VW Passat. So, und es gibt ja auch immer diese schönen Zahlen, wie viele drei hoch irrsinnig viele Zahlen eigentlich am Ende dann der Variantenvielfalt eines einzelnen Modells sein kann. Und da geht ja die Tendenz so ein bisschen hin, das eigentlich weiter zurückzufahren, auch wenn man natürlich gesehen hat, dass das in der Produktion ganz furchtbar aufwendig und auch teuer ist. Aber jetzt kommt ja der Punkt, ist es nicht eigentlich so, dass Variantenvielfalt durch diese verschiedenen Softwarestände und die dauerhafte Weiterentwicklung von Software im Feld nicht eigentlich sogar steigt?
Also hier würde ich ein klares Ja machen, wobei ich es ein bisschen differenzierter betrachten möchte. Du hast zwei Themen angesprochen oder zwei wesentliche Punkte, die oft ein bisschen miteinander vermischt werden. Das eine sind Plattformstrategien, so würde ich sagen, und das andere ist die Variantenvielfalt. Typischerweise, wenn wir über Plattformen reden und Plattformstrategie, war das immer sehr, sehr hardwarebezogen. Das heißt, warum hat man eine Plattformstrategie gemacht? Dann hat man im Prinzip die Zahl der Hardware-Konfigurationen reduziert. Ne? Weil ich sage, oder wie du es schon gesagt hast, das Auto schon vorher mit gewissen Sachen ausgestattet. Ne? Ja. Nehmen wir mal klassische Funktionen, Schiebedach, was klar optional ist. Aber wenn ich sage, jedes Fahrzeug hat ein Schiebedach, blödes Beispiel, ob ich es dann auf- oder zumachen kann, entscheidet dann die Software und ob der Kunde bezahlt. Ne? So, das war, glaube ich, so ein bisschen dein Beispiel. Ja. Oder das automatische Abblendlicht. Grundsätzlich ist es vorhanden, aber ich muss es über Software-Update aktivieren. Das heißt, die Plattformstrategie löst das Problem, meiner Meinung nach, dass wir die Hardware-Konfigurationen reduzieren. Die Variantenvielfalt aber, die steigt dadurch, dass ich ja das ganze Thema auf die Software verlagert habe. Ja, das heißt, mit mehr Funktionen und mit den ganzen Ländervarianten, Ausstattungslinien, Antriebsvarianten, was der Markt ja nach wie vor fordert, und auch da muss man ein bisschen differenzieren, Die Amerikaner konfigurieren ja nicht so sehr wie die Deutschen. Das ist ja schon auch ein europäisches Phänomen, ja, ein bisschen. Und ich würde fast mal sagen, so ein bisschen deutsches Phänomen. Dass wir ja Unmengen an Zeit damit verbringen, vor einem Fahrzeugkonfigurator die beste Konfiguration rauszusuchen.
Das macht auch Spaß.
Das macht auch Spaß, ja. Dann hat man das und dann ist das Paket nicht das Richtige. Man wählt es wieder ab und konfiguriert selbst neu. Da kann man irrsinnig viel Zeit verbringen. Man muss es ja anbieten als OEM. Ja, man bietet im Prinzip diese Variabilität an, aber man verschiebt eigentlich die Komplexität oder von der Hardware-Konfiguration über die Plattformstrategie, weil alles mehr oder minder vereinheitlicht wird, mehr in Richtung Software. So, und dieses Software-Management ist natürlich ein anderes Thema wie die Hardware-Management, weil auch das ganze Thema Software sich natürlich auch viel schneller ändert und viel abhängiger ist untereinander. Ja, wenn ich sage, ein Fahrzeug hat eine gewisse Hardware-Konfiguration, dann ist es klar, es braucht Bremsen, es braucht Reifen, es braucht einen Antrieb. So, wenn ich jetzt aber eine ADAS-Funktion entwickeln möchte, dann brauche ich ja unterschiedliche Beziehungen zueinander. Ich muss mit dem Bremssystem reagieren können, mit dem Antriebssystem, mit den ganzen Sensoren, die verbaut sind. Und die kommen ja auch nicht alle vom gleichen Zulieferer. Und das ist die Komplexität, die dann quasi, wenn man von Software und autonomen Vehicles redet oder SDV, dann exponentiell steigt im Vergleich zur Hardware.
Hast du das Gefühl, dass diese Variantenvielfalt, die vor allem auch durch Software ausgelöst wird, vielleicht auch so ein bisschen so der Gedanke, wir können das mit Software lösen und dann sozusagen führt das Ganze eher zum berühmten Rattenschwanz, der dann länger ist, als man vielleicht vorher eigentlich gedacht hat. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht die Branche oder viele OEMs auch unterschätzt haben?
Schwer zu sagen. Ich glaube, was man unterschätzt, ist die Auswirkung. Ja, da gibt's ja den berühmten Spruch, ne, wenn ich jetzt ein Stahlklotz bearbeite, weil ich den brauche, weil ich da meine Bleche formen muss, dann dauert das ja ewig lange. Ja, wenn ich da eine Änderung machen muss an so einem Blechwerkzeug, dann überlegt man sich das dreimal noch. So, was ist der typische Spruch von einem Softwareentwickler, wenn ich sage, kannst du das schnell ändern? Der sagt, ja, klar, ist nur eine 2-3 Zeilen Code. Die Codierung selber mag sein, dass das nur 2-3 Zeilen Code sind. Ja. Der Rattenschwanz, von dem du gesprochen hast, der dahinter hängt, ist ja der Nachweis, was ändert sich dadurch? Was ist davon alles betroffen? Ist es Functional Safety relevant? Haben wir damit vielleicht ein neues Einfallstor für Cybersecurity? Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen vernachlässigt wird, dass man sagt, klar, Software entwickelt sich viel, viel schneller als Hardware. Aber wenn ich mein Backend und meine Prozesse nicht sauber durchgetaktet habe, dass ich genau diese Fragen beantworten kann, Impact-Analyse, Auswirkungen auf Functional Safety, ist es vielleicht sogar homologationsrelevant? Ich kann ja eine Softwareänderung machen, wo dann mein Type Approval wieder neu gemacht werden muss. Und wenn ich als OEM das nicht im Griff habe, da relativ schnell drauf zu antworten, dann habe ich es definitiv unterschätzt. Weil die Änderung in der Software ist schnell gemacht. Auswirkungsanalyse und wirklich den rechtlichen Nachweis zu erbringen und das relativ automatisiert, das ist, glaube ich, die Kunst dabei.
Hat sich denn, ist vielleicht so ein kleiner Nebenaspekt, bevor wir gleich noch weiter ein bisschen darüber sprechen, wie man denn aufgestellt sein muss dafür. Aber Homologationsaspekte, das ist ja auch eine Fragestellung von rechtlichen, von Regularien. Sind die eigentlich schon ausreichend auf das Thema Software und Software-Defined Vehicle vorbereitet? Also, dass wir sagen, mal einmal ganz davon abgesehen, dass sich vielleicht die Entwicklungsabteilung eines OEMs auch irgendwo anpassen muss, ist man denn aber eigentlich auch schon auf der anderen Seite oder Regulatorik schon ausreichend dafür aufgestellt?
Das ist eine gute Frage. Was ich beobachte, oder sagen wir es mal so, ich würde sagen, wir in Europa sind da schon relativ gut aufgestellt. Es gibt einige UN-ECE-Regelungen wie die R156 für Software-Update-Management. Es gibt die 155 für Cyber-Security. Aber das ist natürlich was sich weiterentwickeln muss. Ja, wir reden ja teilweise auch schon gar nicht mehr vom Software-Defined Vehicle, sondern vom AI-Defined Vehicle, wo Algorithmen quasi tatsächlich auch Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und das sind natürlich Regularien, die permanent angepasst werden müssen, weil immer wieder neue, ich sag mal, Szenarien entstehen, an die man heute vielleicht gar nicht denkt. Ja, und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, bin ich froh, dass wir hier in Europa sind, wo wir stark in dem Falle in der Regulierung sind, und nicht erst warten, bis etwas passiert. Ja, das ist ja in anderen Ländern so, da gibt's ja die Selbstzertifizierung in den USA, möchte gar nicht wissen, wie sie es in China machen. Da habe ich immer das Gefühl, dort ist alles erlaubt, bis etwas passiert. Und gerade wenn man über autonomes Fahren spricht, und wir in Deutschland die einzigen sind, die noch kein Geschwindigkeitslimit haben, bin ich eigentlich eher froh, dass es viele Regularien gibt.
Ja.
Das ist der positive Aspekt daran. Der negative Aspekt daran ist, wenn ich mir die Prozesse anschaue, wie man homologiert und wie das alles funktioniert, dann ist das immer noch alles sehr, sehr viel papierbasiert, mit viel Bürokratie. Und die Frage ist, wann ändert sich das, dass man sehr, sehr oder viel mehr über Simulationsnachweise quasi tatsächliche Fahrerprobungen und so weiter dann nicht mehr braucht. Ja, also quasi mit der Geschwindigkeit tatsächlich mithalten kann, weil, wie gesagt, es bringt mir wenig, wenn ich auf eine Marktanfrage innerhalb von 2 Wochen die Funktion bereitstellen könnte, aber die Homologation dann 6 Monate braucht.
Ja.
Und ich glaube, diese Speed to Innovation, die fehlt mir noch so ein bisschen im Homologationsprozess.
Jetzt wollen wir aber doch wieder zurück, sozusagen back to topic, kleiner Exkurs, ja. Exkurs Ende. Und wir gehen wieder auf den OEM, auch wenn der natürlich mit all dem ja am Ende umgehen muss. Und darüber sprechen wir ja auch heute, wie er damit umgehen kann. Wir haben jetzt festgehalten, wir wissen, warum die Variantenvielfalt so stark steigt. Wir wissen auch, warum vielleicht viele Entwicklungsprozesse, die in der Vergangenheit sehr hardware-seitig und vor allem sehr, sehr SOP ausgerichtet entwickelt worden sind. Und versuchen ja jetzt gerade so ein bisschen an den Punkt zu kommen, an dem wir genau verstehen, wo eigentlich die Probleme existieren, wo eigentlich eine Verbesserung stattfinden müsste, bevor wir gleich darüber sprechen, wie man es denn vielleicht auch hinbekommen kann natürlich. Aber vielleicht nochmal ganz kurz an den Punkt, weil so ein bisschen der Claim der Folge, so die Catchphrase der Folge ist ja auch so ein bisschen SDV auf der Straße, Excel im Engineering, Fragezeichen. Also du sprichst ja auch davon, dass es vor allem im Engineering und wenn wir in Richtung Variantenmanagement, Variantenlogik schauen, einfach auch viele Medienbrüche gibt, ja, viele lokale Datenhaltungen, dann wird auf der einen Seite in Excel gearbeitet, dann wird wiederum in anderen Tools, dann haben wir wieder Toolbrüche, Übergänge, sprechen ja auch gerne über Datensilos und fehlende Durchgängigkeit an der einen oder anderen Stelle. Ist das, würdest du auch sagen, auch eines der Kernprobleme, warum es so schwierig ist, mit dieser Variantenvielfalt am Ende auch sauber umgehen zu können?
Absolut, absolut. Das ist mit eins der Kernpunkte. Das Thema, ich würde sagen, die Problematik ist bis zu einem gewissen Grad natürlich beherrschbar. Ja, und es ist ja immer so das Thema, würde man Excel abschalten, dann würden viele Unternehmen gar nicht mehr wirklich existieren. Ja. Die Frage ist immer, wo ist es angebracht, dass ich das tatsächlich in Excel mache und wo muss ich tatsächlich mich neu orientieren? Ich nenne es immer, wenn es um das Thema Variantenmanagement und Komplexität geht, so ein bisschen der schleichende Tod. Was meine ich damit? Jeder kennt es von sich selbst, ne? Wenn man ein Dokument hat und man muss es leicht abändern, was macht man? Man sagt speichern unter, ja, oder im Englischen save as, das ist so die beliebteste Funktion. Ne? Ich nehme das Dokument, speichere es, mache kurz Änderungen und so manage ich meine Varianz. Ne? Das geht bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, da kann man jetzt auch Experte drin werden, wenn man sagt, okay, schaffe ich 10 Iterationen und weiß dann eigentlich, woher ich komme, oder schaffe ich 20. Ja. Aber das ist nicht mehr managebar dann in Excel. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man diese Komplexität auf Excel nicht mehr machen kann. Ich war jetzt aktuell vor 2 Wochen gerade in Tokio auf einer User-Konferenz, hatte da unter anderem auch mit dem OEM gesprochen, und die standen genau vor dem Problem. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, aber die hatten eine sogenannte QFD-Matrix, Quality Function Deployment, in Excel abgebildet, na, wo sie ihre ganzen Anforderungen, wie löse ich das Problem, verlinkt. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ja. Das war eine Excel-Datei mit über 39.000 Zellen. 39.000 Zellen. So. Ja. Und die haben dann gesagt, okay, bis jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist aber auch der Punkt gekommen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Und das war der Auslöser, tatsächlich auf eine integrierte Toolchain zu gehen, wo ich quasi skalierbar, auditierbare Nachweise habe. Weil das, was ich in Excel mache, die Variantenlogik, ist genau das nicht. Sie ist nicht auditierbar, sie ist nicht skalierbar und kann mir auch nicht als Nachweis dienen. Ist ja auch nicht versionierbar. Und Excel ist ja auch kein Integrationstool. Ja, ich habe vielleicht meine Requirements in einem Codebeamer. Ich habe meine Tests vielleicht in einem Testsystem. Wo verwalte ich meine Freigaben? Wie ziehe ich im Prinzip die Traceability über diese Toolchain durch? Und das ist genau der Punkt, wo viele Unternehmen heute stehen, auch mit dem SDV und Software, die sagen, Traceability hat ja heute einen ganz anderen Anspruch. Ja, gerade wenn ich auf das Thema, wir hatten schon Homologation, Zertifizierung, da verlassen sich die Auditoren nicht auf Annahmen. Und die wollen auch keine 39.000 Zellen Excel-basierte Datei nachverfolgen, um dann zu schauen, ah ja, das passt. Und Schätzungen sind auch nicht zulässig. Das heißt, ich brauche eine systemseitige Traceability, und das kann Excel nicht leisten. Ja, und wenn ich gerade so eine fragmentierte Toolchain habe oder Datensilos, wie du es gesagt hast, dann ist eigentlich mit jeder Nahtstelle von einem System zum anderen ist eigentlich schon fast eine Sollbruchstelle, die ich betrachten muss.
Vor allem aber, und das ist jetzt so mein Gedanke, ist ja, wenn du gerade das schöne Beispiel genommen hast, wo es dann irgendwann hieß, ab jetzt kommen wir nicht mehr weiter, sozusagen, dann müssen wir uns anders aufstellen, dann reden wir ja aber heute nicht davon. Und das ist übrigens, das geht gar nicht nur um das Thema SDV, wir betrachten es auch genauso, wenn man auf die grundlegendste Strategiearbeit von OEMs schauen, nämlich die Unvorhersehbarkeit von Dingen. Also das Miteinbeziehen der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung, was bedeutet, dass wir im Prinzip jetzt auch, weil was ja nicht folgen kann, ist ja jetzt der nächste Prozess, der einfach nur auf das nächste starre Zielbild, aber das Zielbild ist jetzt ein anderes, verändert hat, sondern es muss ja jetzt eigentlich Prozesse geben, wie ich im Zeitalter des Software-Defined Vehicles und dann auch AI-Defined Vehicles im Prinzip die permanente Weiterentwicklung und das permanente Fahrzeugleben, aber auch die Veränderung von Software, das, was alles in wenigen Jahren vielleicht technologisch auch noch kommen mag und möglich ist, das ja im besten Fall bestmöglich abbildet, damit ich in 2 Jahren nicht wieder an dem Punkt stehe, an dem ich sage, ja, das, was ich jetzt für das SDV mir aufgebaut habe, funktioniert jetzt eigentlich auch schon nicht mehr. Und das ist natürlich extrem komplizierter Fall. Ich sag's ja, das gilt lange nicht nur fürs SDV. Es geht ja wirklich da auch ganz grundlegend darum, wie stellt man sich auf, wenn sich immer alles verändert. Aber SDV und Software ist ja ein schönes Beispiel dafür. Wir haben schon ganz wenig über Lokalisierung gesprochen, über lokale Anforderungen von lokalen Märkten. Die nehmen immer stärker zu. Oder andersrum formuliert, lokale Märkte akzeptieren immer weniger ein globales One-Fits-All und ein Fahrzeug, was im Prinzip irgendwo in Europa gefertigt wird oder entwickelt wird und was dann in der ganzen Welt exportiert wird und alle nehmen das Fahrzeug so, wie es ist. Gerade Software steht ja archetypisch für diese Entwicklung, dass lokale Märkte lokale Anforderungen haben, was natürlich irgendwann genau diese auch dazu beiträgt, dass diese Variantenvielfalt so ins Unermessliche steigt. Aber Michele, vielleicht können wir dann nochmal so als dritten Block des Podcasts mal darüber sprechen, wie kann man dem jetzt eigentlich Herr werden? Wie sollte man sich aufstellen, damit es klappt? Wie kann ich mich aufstellen, damit ich vor allem auch diese permanente Weiterentwicklung, diese vielleicht auch Unvorhersehbarkeit tatsächlich heute auch irgendwo mitbedenke, um etwas zu schaffen, was so adaptiv ist, dass es sich auch mitentwickeln kann und nicht ein Prozess ist, der dann irgendwann auch wieder womöglich deutlich schneller als uns lieb ist, auch wieder outdated ist.
Genau. Das ist natürlich ein großes Thema, was du da ansprichst. Ne? Da steckt ja viel drin, wie mache ich meine Prozesse eigentlich resilient, ne, gegen äußere Einflüsse. Ne? Wie halte ich die stabil, obwohl äußere Einflüsse den bedrohen. Was wir natürlich sehen, aber wie gesagt, das sind jetzt nur von mir Ideen, das ist jetzt keine Best Practice, wo ich sagen kann, das ist etabliert und das ist jetzt letztendlich die letzte Wahrheit. Wo wir auf jeden Fall hin müssen, ist weg von diesen starren Prozessen und das hat uns ja auch die Softwareentwicklung vorgemacht, mehr hin zu agilen Entwicklungsprozessen. Also was wir immer sagen, from waterfall to agile. Ne? Also weg von diesem klassischen Wasserfallprinzip, mehr zu diesen agilen Prozessen. Das wäre schon eines. Und natürlich, ich höre schon wieder die Hardware-Leute sagen, ja, aber ich kann ja, auf mein Beispiel von vorher zu referenzieren, wenn ich ein riesen Werkzeug habe, da kann ich nicht agil entwickeln, da kann ich nicht rausnehmen, reinnehmen, was wegschleifen, wieder draufsetzen, das funktioniert da nicht. Deswegen ganz klar, agil dort womöglich, ne? Und vor allem sinnvoll. Das andere, denke ich, was gemacht werden sollte, ist auf der Systemseite tatsächlich ein sogenanntes Ende-zu-Ende Prozessdenken und das, was du vorher gesprochen hast, die Silos dann entsprechend aufzumachen. Warum sage ich das? Wir sehen oft, dass diese Silos sich natürlich super optimiert haben. Ne? Und wenn wir wieder sind beim Requirements Management, wie stelle ich denn sicher, dass meine Requirements auch sauber getestet worden sind? Wie bringe ich denn diese Teams zueinander? Typischerweise ist der Requirements-Engineer nicht im Testing zugeordnet. Ja. Und wenn man das dann weiterdenkt und sagt, wer ist eigentlich für OTA-Updates verantwortlich? Ist das noch das Engineering oder ist das eigentlich Produktion? Ja, ich glaube, da müssen wir auch die Organisation entsprechend anpassen und Funktionen schaffen, die über diese Silos quasi drüber gehen, ja, und gesamtheitlich verantwortlich sind, zu sagen, ich bin tatsächlich Ende zu Ende verantwortlich und nicht klassisch Hardware-Design, Software-Design, dann nehmen wir typisch das V, ne, Integration und Testing ist wieder eine eigene Sparte für sich und dann auf einmal haben wir noch dieses ominöse OTA, was ein sich so produktionsrelevant ist, ne, weil die kümmern sich ja eigentlich, wenn die Fahrzeuge fertig sind, um Updates. Ne? Das ist, glaube ich, mit ein Thema, wo man organisatorisch rangehen muss. Und was man auch wieder systemseitig schaffen müsste, ist genau diese Traceability systemisch zu verorten. Weil was ist es denn, was wichtig ist, wenn du sagst, jetzt ändert sich was? Was ist denn da das entscheidende Kriterium? Das entscheidende Kriterium ist ja, wie schnell komme ich von einem Event, ja, das kann vielleicht ein Rückruf sein, das kann irgendein Problem im Feld sein, wie schnell habe ich dann im Prinzip eine Impact-Analyse geschaffen? Wie schnell habe ich vielleicht entsprechend, kann ich da herausfinden, welche Fahrzeuge betroffen sind, um dann entsprechend schnell auch Countermeasures zu machen und Maßnahmen zu definieren? Ich glaube, dann ist man, glaube ich, resilient aufgestellt, wenn das in Stunden passiert und nicht in Wochen. Ja. Wenn ich tatsächlich aber auch dann die Lieferkette betrachte. Ich meine, was wir heute feststellen ist, bleiben wir beim OEM, der kauft ja immer noch viel zu, was gut ist für die Lieferanten. Wie weit sind denn Lieferantenverträge so ausgestaltet, dass wenn Software drin ist, die sogenannte Softwarebombe mitgeliefert wird für den OEM, dass der auch die vollständige Traceability hat? Wenn vielleicht jetzt ein Cyberattack stattfindet, dann muss der ja im Prinzip wissen, welche Softwarestücke sind da drin? Und das muss zum Beispiel auch vertraglich verankert sein. Sollte. Ja, dass man da wirklich diese Durchgängigkeit hat. Das heißt, um es kurz zu machen, ich würde sagen, der am schnellsten reagieren kann, systemtechnisch in Stunden und nicht Wochen, um rauszufinden, was für einen Impact hat dieses einzelne Event, der gewinnt in Zukunft. Also tatsächlich systemseitige Traceability.
Ja, schöner Satz, schön plakativ. Ich wollte nochmal einen Punkt nochmal kurz aufgreifen, weil du gerade ja auch OTA angesprochen hast und auch ein bisschen über Verantwortlichkeit. Und am Ende steht das fast schon so ein bisschen neben den anderen Disziplinen. Du sagst auch, wenn ich bei einem OTA-Update nicht innerhalb von Minuten sagen kann, welche Anforderung dahinter steht und wer sie freigegeben hat, habe ich ein strukturelles Problem, was ich mit dem nächsten Update nicht lösen kann. Fand ich auch ein schön eindrückliches Statement. Vielleicht erklärst du nochmal, was meinst du damit und wie kann man das vor allem lösen? Was muss man denn innerhalb von wenigen Minuten eigentlich sagen können, wenn man bei einem OTA-Update eine bestimmte Frage stellt?
Ich glaube, die wichtigste zentrale Frage ist, welche Fahrzeugkonfigurationen sind davon betroffen? Mhm. Ja, da reden wir jetzt nicht über ein spezifisches Modell oder eine Baureihe, sondern tatsächlich runtergebrochen auf die Konfiguration. Ja, wenn ich jetzt ein Update machen muss, was sicherheitsrelevant ist, dann ist es natürlich wichtig, rauszufinden im Feld, welche Fahrzeuge sind davon betroffen? Und das natürlich runtergebrochen auf die Vehicle Identification Number, auf die tatsächliche Fahrzeugkonfiguration. Die wir ja festgestellt haben, sich ja über die Zeit ändern kann. Ja. Über OTA-Updates und so weiter. Das heißt, ich muss zu jeder Zeit in der Lage sein, fahrzeugspezifisch die Konfiguration nachvollziehbar auslesen zu können. Damit ich dann entsprechend mein Update drauf machen kann. Das Weitere ist natürlich, ich muss auch in der Lage sein, weil viele reden vom OTA-Update. Was passiert denn, wenn das OTA-Update im Feld dann, wenn man feststellt, im Feld ist es fehlerhaft? Wie schaut denn dann das Rollback-Mechanismus aus? Auch das ist essentiell wichtig. Also nicht immer nur, wie kriege ich die Software drauf? Was passiert im Fehlerfall? Was passiert, wenn die Batterie vielleicht gar nicht vollständig geladen ist? Alle diese Szenarien, um dann quasi ein Rollback einzuleiten, das sauber zu machen, um dann aber auch noch zu dokumentieren, wo erfolgreich, wo war es fehlerhaft, wo muss ich vielleicht nachlegen. Ich glaube, das sind so die Kernfragen und wie gesagt, fahrzeugkonfigurationsspezifisch. Und das muss man machen, weil ansonsten bleibt einem ja nichts anderes übrig, wie die gesamte Fahrzeugflotte zurückzurufen, was ja sehr teuer werden kann, was wir auch schon gesehen haben. Ja. Ich nenne jetzt keine Namen.
Das heißt, am Ende brauchst du im Prinzip eigentlich von jedem Fahrzeug brauchst du eigentlich den digitalen Zwilling mit einem immer zum jeweiligen Zeitpunkt exakten Konfiguration, so wie es sich in dem Moment gerade befindet. Über Softwarevarianten, über Stände, über Funktionen, die gebucht wurden. Das ist ja ein unfassbar großes Projekt, weil man startet damit natürlich zu dem Zeitpunkt, wo man mit Fahrzeugen startet, die so aufgebaut sind. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann gehen wir aber davon aus, dass ab jetzt sozusagen alle Fahrzeuge so sind. Das heißt, es ist ja etwas, was immer weiter eigentlich unglaublich anwächst, oder?
Ja, aber das ist jetzt nicht ein nice to have. Das ist eigentlich genau das, was die UNECR 156 ja verlangt. Sie verlangt ja im Prinzip genau das. Sie verlangt, Nachweis A, ist das Update, was du durchführst, lieber OEM, sicherheitsrelevant oder genehmigungsrelevant? Und wenn es das nicht ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, weil dann passiert auch erstmal nichts. Aber für alle anderen Fälle muss ich genau diese Rückverfolgbarkeit haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema auch jetzt technisch, dieser sogenannten RX-SWIN, wo im Prinzip jedes Software-Update eine sogenannte Software-Identification-Number bekommen muss für diese spezifischen UNECE-Regelung und für das entsprechende Steuergerät. Also das sind schon Regelungen, die heute aktiv sind. Ja, also das ist jetzt nichts, was in Zukunft erst kommt, sondern heute muss der OEM das schon nachweisen können.
Ja. Michele, ich würde gern zum Abschluss, weil wir jetzt relativ viel, ja, wir haben jetzt viel Problemaufriss gemacht. Wir haben sozusagen geklärt, was vielleicht die Herausforderung vor allem im Engineering von modernen Fahrzeugen, von Software-Defined Vehicles ist und sind natürlich auch schon ein bisschen eingestiegen darin, wie man an der einen oder anderen Stelle dem Herr werden kann, aber wenn wir jetzt wirklich zum Abschluss nochmal schauen und dir die Frage gestellt, ja, was muss denn jetzt ein OEM tun, von dem du jetzt sagst, der fragt dich jetzt, Michele, was sollen wir machen? Wir sind da vielleicht noch nicht optimal aufgestellt. Nenn mir mal die 3 Punkte, wie ich jetzt am besten loslegen kann, damit ich überhaupt in die richtige Richtung erstmal gehe.
Gute Frage. Ich glaube, ich würde ihn fragen. Die erste Frage, die ich so einem OEM stellen würde, wäre, kann er mir innerhalb, und da sind wir wieder bei dem Beispiel, innerhalb einer Stunde sagen, welche Softwareversion in welchem Fahrzeug installiert wurde, von wem sie freigegeben wurde und was der Test- und Rollback-Nachweis dafür ist? Das wäre so die erste Frage, wo ich den OEM mal provozieren würde und sagen, ja, schaffst du das? Geht das?
Ja. Und wenn der jetzt sagt, Herr Del Mondo, ich weiß das leider nicht, was würdest du dann sagen, wo muss man dann starten?
Klar, ich bin jetzt als Softwareanbieter, ich würde sagen, natürlich muss man da eine durchgängige Software-Toolchain haben, aber genau das würde ich auch mir anschauen. Und ich würde mir als erstes im Prinzip seinen Traceability-Nachweis anschauen. Sag, wie managt er heute Requirements, wie gibt er die frei, wie läuft im Prinzip genau das, was ich vorher gesagt habe, dieser Ende-zu-Ende-Prozess. Wie können wir denn nachweisen, dass das, was am Anfang gefordert wurde, über das Variantenmanagement, über die Konfiguration freigegeben wurde, getestet wurde, und wo ist das alles dokumentiert? Ja. Und ist das durchgängig dokumentiert? Ist da ein fester Prozess dahinter? Ist das wiederholbar? Ist das nachweisbar? So dass eigentlich auch der Auditor in Anführungszeichen auch sein Okay geben würde. Also ich würde mir den Prozess anschauen, über den Prozess die Toolkette und dann natürlich die Medienbrüche zwischen diesen Tools. Und das ist auch das, by the way, was wir heute natürlich feststellen bei den OEMs, eine Konsolidierung der Toolchains. Ja, ja. Weil da einfach zu viele Tools sind, zu viele Schnittstellen. Und jede Schnittstelle, wie ich schon vorher gesagt habe, ist eigentlich so eine Art Sollbruchstelle, die Gefahren birgt. Und die versucht man jetzt zu eliminieren.
Braucht das eigentlich auch andere Skills? Verändert das die Rolle von einem Entwicklungs- oder Testingenieur? Oder geht es da schon eigentlich eher primär um Prozesse und Tools?
Ich würde nicht sagen, dass man da unterschiedliche Skills braucht. Ich meine, der Testingenieur ist da, wo er ist, im Testing. Das ist richtig. Ich glaube, was man braucht, ist eher, ich würde es mal verorten, in der Systemarchitekturrolle vielleicht. Und zwar einer, der diesen Gesamtprozess übersieht. Ja, weil der Testentwickler oder Testingenieur kennt seinen Test, der Requirements-Ingenieur ist sein Requirements, der System-Architect seine Systemarchitektur. Aber wer ist denn der tatsächliche Prozess-Owner end-to-end, der genau über diesen Silos sitzt? Ja, wer schaut denn in die Silos rein und kann beurteilen, was ist denn für das Unternehmen wichtig und nicht für das einzelne Silo? Die haben sich schon optimiert, die sind schon optimiert. Aber wie schaut denn quasi der durchgängige Pfad aus? Und dieses Skill braucht man, also jemanden, der quasi Prozesse von A bis B zu Ende denken kann.
Ja.
Über die Silos hinweg, natürlich mit einer neutralen Sicht, logischerweise. Das braucht man.
Ja. Ja. Michele, ich möchte dir gerne das letzte Wort überlassen. Wir haben heute ein bisschen versucht, auch vor allem ja, ganz explizit mit Hinblick auf dahinterliegende Prozesse, auf Engineering-Prozesse, so ein bisschen den Abgleich Wunsch und Wirklichkeit, was das SDV angeht, zu machen. Wenn du unter all das, was wir heute besprochen haben, sozusagen als Fazit nochmal einen Strich drunter ziehst, was wäre dein Claim oder vielleicht auch ein bisschen dein Appell, würde ich vielleicht sogar sagen?
Mein Appell wäre tatsächlich, hinzugehen und zu sagen, weil was ich sehe, ist, dass ja Investment da sind. Ja. Aber die Invests werden überwiegend in Tools etc. Gemacht. Es wird weniger auf den Gesamtprozess geschaut. Und mein Appell wäre tatsächlich, hinzugehen und zu sagen, wie kann ich eine Kultur, wie kann ich ein Organizational Change Management etablieren, dass Prozesse nicht bis SOP gedacht werden, sondern darüber hinaus. Und wie muss ich meine Prozesse ändern, dass ich da vielleicht auch andere Verantwortlichkeiten, neue Funktionen etablieren muss. Ja, und das tatsächlich kritisch hinterfragen, wo stehe ich da, was muss ich noch tun? Denn wir alle wissen, wie es gerade um die Automotivindustrie steht, vor allem in Europa. Ja. Ich glaube, wir können das, wir sind stark, aber da braucht's jetzt nochmal einen stärkeren Shift im Mind.
Also manchmal einfach gerne mal einen Schritt zurückgehen, einen Schritt raustreten sozusagen und mal aufs große Ganze ein bisschen mehr schauen. Genau. Michele, ich danke dir ganz herzlich. Ich mag es immer gerne und freue mich immer, wenn wir so ein bisschen auch, ich nenne es mal Beyond the Hype, schauen, weil auf der einen Seite unterhalten wir uns natürlich auch in der Automobilindustrie immer viel über die entsprechenden Hype-Themen, sei es das Software-Defined Vehicle, sei es Agentic AI, und zu all dem gehört aber eben auch eine Fragestellung, was steht denn eigentlich dahinter, was bedeutet das am Ende in der Organisation und wie muss ich mich dafür aufstellen, damit ich das Ganze nicht nur vordergründig und schön vielleicht nach außen hin verpacke, sondern damit das Ganze dann auch wirklich auf einem entsprechenden Fundament steht. Also Michele, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Hat mich gefreut. Ich hoffe natürlich auch allen, die zugehört haben, hat das einen kleinen nochmal Denkimpuls gegeben, einen kleinen Anstoß, vielleicht auch mal sich diese entsprechenden Prozesse, über die wir heute gesprochen haben, noch einmal anzuschauen, rauszutreten, wie wir es gerade gesagt haben, aufs große Ganze zu schauen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sage herzlichen Dank an dich, Michele. Und wir hören uns in der kommenden Woche mit der nächsten Folge wieder.
Dankeschön.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.